Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 23, eine Bonusfolge.
Hallo Randa! 14-0, sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer. Und
vielleicht hast du Folge 22 über Körpersprechen gehört. Dort hatte ich unter anderem Gitta Axmann im Interview. Gitta hat aber so viel zu sagen, so eine starke Botschaft, weswegen wir dir das komplette Interview nicht vorenthalten wollen. Los geht's.
Disclaimer: Auch in dieser Folge geht es um harte Themen. Wenn dir dabei unwohl ist, dann hör dir diese Folge nicht alleine an. Hilfsangebote findest du in unseren Shownotes.
Gitta, magst du dich einmal den Zuhörenden vorstellen?
Ja, hallo in die Runde. Danke, dass ich hier eingeladen bin. Ich bin Gitta Axmann. Ich arbeite mit halber Stelle an der Deutschen Sporthochschule Köln am Institut für Soziologie und Kinderforschung im Bereich Diversitätsforschung. Einer unserer Themenschwerpunkte, ich arbeite sehr eng mit Professorin Bettina Rulofs zusammen, sexualisierte Gewalt im Sport oder auch, wir haben es erweitert, interpersonale Gewalt im Sport. Und mit anderer halber Stelle bin ich selbstständig tätig und unter anderem gerade aktiv als Ansprechperson der Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt, die von Athleten Deutschland ins Leben gerufen worden ist. Sonst bin ich viel unterwegs zu dem Thema, auch in Sportverbände, in Ministerien, in auch Trainer und Trainerin, aber nicht in der Form, wie es vielleicht andere noch professioneller machen können, die wirklich auch im Schulungsbereich sind. Aber das ist so ein bisschen mein Hintergrund zu dem Thema. Ich bin seit 20, 30 Jahren mittlerweile mit dem Thema beschäftigt, habe viele Forschungsprojekte begleitet und habe aber auch viel Erfahrung in der Sportpraxis. Von daher kann ich das gut zusammenbringen.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Ich würde gerne mit dir über Körper sprechen. Heute in der Folge geht es darum. Und das ist in meinen Augen ein heikles Thema, ein sehr persönliches Thema. Aber Sportlerinnen und Sportler benötigen ihren Körper und es gibt körperliche Maßstäbe, die vielleicht erfüllt werden müssen oder wo es so Normbilder gibt. Ich würde dir gerne so ein paar Fallbeispiele nennen und vielleicht kannst du die einordnen, ob das Grenzüberschreitungen sind, wenn über Körper gesprochen, wenn mit dem Körper umgegangen wird oder ob das noch im Bereich das ist okay. So, das erste Beispiel ist, Ich komme aus dem Rugby und ich war mal bei einem Lehrgang für U20-Nationalspieler, Perspektiv-Nationalspieler. Und dort wurden Fitnesstests gemacht. Und nebenbei, im selben Raum, im Kraftraum, wurden von einem Trainer Körperfettmessungen durchgeführt und Gewichtsmessungen. Das ist so das erste Beispiel. Ist das grenzüberschreitend oder ist das okay noch?
Eigentlich entscheidet ja immer diejenige Person, die es erlebt, ist es eine Grenzüberschreitung oder nicht. Dafür muss ich aber auch sensibilisiert werden. Ich sage jetzt mal gerade im Leistungssport, weil es da ja an einer Regel ist oder an einer Tagesordnung zu sagen, du musst über deine Grenze gehen, wenn du bestimmte Leistungen erreichen willst und dazu gehört vieles. Von daher sind viele dann immer sehr verunsichert, ist das jetzt schon eine Grenzüberschreitung oder nicht. Körpermessungen oder auch Gewichtsmessungen sind in einigen Sportarten an der Tagesordnung. Die Frage ist es wirklich notwendig? Erste Frage, dieses Gewicht zu messen. Es gibt halt Wettkämpfe, wo dann es irgendwie nach Gewichtsklassen eingeteilt ist. Da muss man dann wahrscheinlich, wird das dann notwendig sein. Die Frage ist, wie würdig mache ich das? Ist das würdig zu sagen, ich möchte hier einen geschützten Raum haben, wenn ich mich messe, kann ich das vielleicht alleine machen? Weil es geht ja auch um mich, ich muss ja den Wettkampf machen. Ich sage das Gewicht rein, muss ich da nackt für sein oder ganz wenig anhaben? Kann ich nicht immer mit derselben Sportkleidung, die dann dasselbe Gewicht hat? Und das kann man entsprechend runterrechnen, wenn man das, ne, die Kleidung an sich nur wiegt. Also was gibt es für Möglichkeiten, dass es eine würdige Messung ist und was sind die Reaktionen auf die Messung? Das finde ich total spannend zu sagen. Hast du schon wieder zu viel gegessen oder hast du schon wieder gehen lassen oder ne? Bist du schon wieder zu fett und so geht das nicht. Wir müssen reden. Du kannst deinen Sport so nicht ausüben und das ist das A und O. Du weißt, dass je leichter du bist, desto besser bist du so ungefähr. Also jeder Sportart natürlich dann auch. Also das ist so ein Stück. Ich glaube nicht, dass Sportler und Sportlerinnen sich da verschließen würden. Die Frage ist, wie mache ich das so, ne? Und ich würde es für mich bevorzugen, das selber sagen, ey, wie habt das Vertrauen in mich? Ich wiege mich selber so und sage das Gewicht. So, müsst ihr dabei sein oder nicht? Weil, was geht es hier? Wenn das nicht möglich ist, dann muss man irgendwie überlegen, wie kann es anders gehen, dass ich da irgendwie auch geschützt bin, dass ich nicht von fremden Blicken ausgesetzt werde, dass ich aber auch nicht in 1-zu-1-Situation mit jemandem bin. So, wie kann das gut sein? Ne? Wie ich gerade mit dem Beispiel erläutert habe. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist und man sich da nackt hinstellen muss und das immer wieder und das so entwürdigend ist, also Kim Bui beschreibt das sehr schön, aber auch andere Sportlerinnen, die wir in unseren betroffenen Geschichten auch haben, dass das einfach nicht so, dass das nicht in Ordnung war, ne? Dass sie sich nackt ausziehen mussten und dann nicht stopp. Nee. Also ich meine, bei jeder Schuluntersuchung müssen sich die Kinder auch nicht nackt ausziehen. So. Also oder bei jedem Kinderarztuntersuchung. Also da muss man jetzt wirklich auch nochmal genauer hingucken, okay. Ne? Wie wird das sein? Ne?
Anderes Beispiel. Ich komme aus dem Rugby und dort ist der Körper auch sehr wichtig. Aber da geht es nicht immer nur um leichter, sondern auch um schwerer, muskulöser, durchtrainierter. Und wenn Sportlerinnen und Sportler untereinander dort sagen, ich habe jetzt so und so viel Kilo zugenommen und so wenig Fett dabei, wie kann man dort auch einwirken? Auch als Trainer, dass man sagt, okay, das ist aber was ganz Persönliches und wenn überhaupt im Trainer-Sportler-Verhältnis. Was kann man da so tun?
Ich finde das ganz spannend, dass Sie das als Beispiel reingeben, weil es ein Stück weit auch irgendwie unsere Leistungsgesellschaft widerspiegelt. So, ne? Ich bin irgendwie am tollsten, weil ich habe am meisten Muskeln, aber am wenigsten Körperfett. Und das bekommt ja so einen Wettkampf, so einen Wettbewerb, ne? So ein Ranking. Und wer ist drin und wer ist leider ein bisschen rausgefallen? So. Wer ist vielleicht mal rausgefallen, wer ist aber ständig raus, weil das eben nicht so ist im Körper angelegt. Das ist ja sehr individuell. Also je mehr wir forschen über Körper auch, über einmal auch Funktionen des Körpers, also physiologisch und nicht nur psychologisch, es gibt ja auch physiologische Untersuchungen, wo man guckt, was hat der Körper für Auswirkungen auf die Psyche. Aber wenn wir jetzt nur in diesem Körperlichen bleiben, ist ja jeder Körper anders. Also jeder Stoffwechsel ist anders. Jede Hormonzusammensetzung ist irgendwie anders. Ich habe Freunde, mit denen trainiere ich, die kriegen wirklich viele Muskeln, andere kaum Muskeln, obwohl die das gleiche Pensum haben. Also wie reagiert der Körper da drauf? Und ich finde es ungesund, wenn es so ein Ranking kriegt und man immer so als, ich sag jetzt mal, Loser dasteht. So nach dem, ich hab's einfach nicht gepackt. So. Und da finde ich, muss eine Aufklärung her bei den Trainern und Trainerinnen zu sagen, hey, stopp mal. Ne, es ist sehr individuell, es ist unterschiedlich. Was uns wichtig ist, dass ihr dann einfach mehr Gewicht habt. So und wie auch immer das aussieht, wie sich das Gewicht zusammensetzt, ob es mehr Muskeln, mehr Fett oder weniger Fett und ne, also wie auch immer ist, das tut erstmal nichts zur Sache. Wichtig ist eure Leistung da drin und Lust habt und eure Motivation. Und das so ins rechte Licht zu rücken, da würde ich mit eingehen, da würde ich mir wünschen von den Trainern, Trainerinnen und wenn die das aber nicht können, dann von dem Team drumherum, je nach Höhe des Wettbewerbs, dass sie einfach sagen, irgendwie, ne, es gibt irgendwie sowohl psychologische Leute, die da arbeiten, es gibt aber auch ernährungswissenschaftlich, also es gehört ja mittlerweile nicht dazu. Und das einfach darüber gesund aufklärt und einfach, wie ist es? Das gleiche Beispiel ist jetzt, wenn ich über Ernährung spreche, jetzt nicht Ernährung auszuschließen, sondern zu sagen, wie kann ich mich dann gut ernähren, dass ich mich wohlfühle und was brauche ich? Und einige brauchen einfach mehr Kohlenhydrate, andere vielleicht weniger, aber es ist ja auch eine hohe Leistung, die da immer wieder gebracht wird. Dann verlangt der Körper natürlich auch was und das muss man irgendwie gut klären, okay, wie kann ich das tun, wann esse ich? Ne, nicht irgendwie, ich esse gar nichts mehr, so wie es oft irgendwie, ne, als hör auf zu essen oder krieg eine Essstörung, weil dann bist du einfach besser, ne, für uns.
Ja, ich habe da so ein schönes Zitat von einem Trainer, der sagt, nur ein glücklicher Sportler ist ein guter Sportler. Und wenn er bestimmte Sachen auch mal essen muss, um glücklich zu sein, gehört das dazu. So, das ist, glaube ich, auch, glaube ich, wichtig. So.
Ja.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Weil die Leistung dann hemmen, ne? Wenn ich.
Absolut. Absolut. Und ich meine, das kennen Sie selber, das kennen wir alle. Also wenn wir auf unseren Körper hören, wissen wir haargenau, wann möchte ich was essen? Auf was habe ich heute Lust zu essen? Oder wann habe ich auch Lust, nach dem Essen noch was Süßes zu essen kurz? Und das muss nicht viel sein. Es geht um das, wie eine Kleinigkeit, noch ein Schokolädchen, wie das beim Italiener so schön oft ist. Es gibt noch was dazu, um das einfach abzurunden. Wenn man in verschiedene kulturelle Küchen geht, ins Ayurvedische, sind alle Geschmacksrichtungen oder alle Richtungen total wichtig, um so einen Ausgleich zu haben. Also ich finde, auch das geht nicht darum, es geht um die Mengen natürlich, aber es geht nicht um, ich darf das gar nicht mehr essen. Ne? Und wenn ich Geburtstag habe, dann esse ich ein Stück Torte, sei es drum, weil ich da einfach Lust drauf habe und das ist völlig in Ordnung. Wenn ich das täglich esse, 5 Stücke, dann muss ich vielleicht mal drüber nachdenken, dass das vielleicht doch nicht so ganz passend ist. Aber dieses Maß und dieses Vertrauen und die Verantwortung an die Athleten, Athletinnen auch abzugeben, die vernünftig aufzuklären und zu sagen, so ist es und du weißt selber ganz genau, wo du stehst. Du musst es gar nicht von außen in der Bewertung haben. Du weißt es genau, weil du selber dann deinen Anspruch da auch hast. Also das finde ich nochmal als Punkt total wichtig. Und dann denke ich so, einfach auch mal was anderes essen dürfen, um sich zu belohnen, weil es einfach gut gelaufen ist, der Wettkampf oder was auch immer, finde ich völlig in Ordnung. Ne? Also solange das im Rahmen bleibt, aber da die Verantwortung bitte abgeben, weil der Körper das einfach verschieden verlangt. So, ne? Und man kennt bestimmte Speisen, isst man für eine gewisse Zeit und dann mag man die gar nicht mehr, dann hat man ganz lange Pausen. Und darauf zu hören, was brauche ich jetzt? Was braucht der Körper? Was verlangt er? Und wenn ich mich bewegt habe draußen körperlich, brauche ich mehr Kohlenhydrate. Wenn ich das nicht habe, kann ich mich auch mit Proteinen zufrieden geben oder mit Gemüse. Also ich finde, mein Körper sagt mir das schon sehr genau.
Ja. Letztes Beispiel. Das kommt von meiner Frau, die ist in Kinderjahren und jugendlichen Alter sehr viel geschwommen. Und dort mussten sie sich regelmäßig im Schwimmbad in der Umkleide des Bademeisters, wahrscheinlich mit dem Trainer, nicht mit dem Bademeister, dort wiegen auf die Waage und alle zusammen. Grenzüberschreitung oder noch vollkommen okay.
Was sagt dann ihre Frau dazu?
Im Nachblick sagt sie, das war schon schwierig. So, weil sie auch dann immer geguckt wurde, auch wieder die Peer Geschichte mit reinkommt. So, wie gucken die anderen? Und ich kenne auch andere Beispiele, wo das auch schon mal thematisiert wurde, wo eine Sportlerin das gesagt hat, darum ist sie auch zum Beispiel raus aus dem Schwimmen, weil ihr das nicht gut tat.
Also ich hätte da auch keinen Bock, keine Lust drauf, also ehrlich gesagt. Also gerade nochmal in der Pubertät oder im Großwerden, im Erwachsenenwerden, der Körper verändert sich, da ist sehr viel wow, ich kann das gar nicht einordnen. Und ganz wie Körperscham auch. Ne? Es verändert sich was, es passt alles von den Längen nicht zusammen. Auf einmal wächst da was, was ich gar nicht will. Und dann immer vor allem, also sozialer Druck, gerade in dieser Phase ist ja, also Peers sind ganz wichtig, aber auch dann ist natürlich die Beurteilung unter den Peers. Ne? Man muss halt versuchen, auch da irgendwie in der Norm zu bleiben, dass man nicht rausfällt, dass man nicht irgendwie sagt, boah, du schaffst das Gewicht nie. Also es ist ein bisschen wie das erste Beispiel, sondern einfach zu gucken, ist das jetzt notwendig? Wie hoch haben die jetzt da trainiert? Ist das wirklich so wichtig? Oder finde ich wiederum da auch andere Lösungen, das Gewicht reinzugeben? Mache ich das transparent? Warum mache ich das eigentlich mit dem Gewicht? Auch wenn ich mich unwohl fühle, muss ich als, das empfehle ich stark, aber ich finde es auch echt wichtig, andere Lösungen und gemeinsam Lösungen mit den Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu finden. Die haben meistens die besten Ideen, wie sie es gerne hätten und wollen sich gar nicht verschließen, aber dass sie den Mut haben oder dass sie die Möglichkeit haben, ich kann das ansprechen, weil ich mich nicht wohlfühle. Und nicht dieser einen Trainer, der, wo sie das Zitat zu Beginn gesagt haben, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kann ich auch nicht die Leistung bringen. Das sagen ganz viele. Wir hatten jetzt einen alten Dozenten, einen Kollege von mir, der Wolfgang Ritzdorf, der hat in der Leichtathletik gearbeitet, der meinte zum Schluss seiner Karriere, da kann ich dran ziehen, wie ich will. Wenn die sich nicht wohlfühlen, wenn es Probleme gibt, wenn es irgendwie andere Traumatisierung gibt, bringen sie einfach nicht die Höchstleistung. Das ist einfach Fakt. Und da müssen wir gucken, mit den Sportlern und Sportlerinnen zusammen. So, das ist das Setting, das passiert. Wie können wir das hinkriegen, dass du dich wohlfühlst und dass wir da eine offene, transparente Umgehenskommunikation machen?
Richtig spannend. Ja. Ich glaube, das ist eher auch nochmal ein Thema für eine weitere Folge, nämlich über Wohlfühlen. Was gehört alles dazu? Vielen Dank für den Hinweis. Was muss deiner Meinung nach geschehen, dass Trainerinnen und Trainer ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sie dort tagtäglich mit den Sportlerinnen und Sportlern, egal ob im Leistungssport oder im Breitensport, so tun?
Ich gehe da mal so einen kleinen Schritt zurück, jetzt nicht zu weit, aber ich überlege die ganze Zeit, wenn Kinder geboren werden und heranwachsen, haben sie eigentlich immer ein gutes Gespür von Nähe und Distanz. Wen mag ich, wen mag ich nicht? Und sie zeigen das ja bis zum gewissen Grad auch immer noch völlig direkt, weil sie einfach im Kopf nicht diese Scheren haben. Ich muss höflich sein, ich muss jetzt Oma umarmen oder ich muss das jetzt im Sport so machen, weil das so ist, sondern eigentlich fühlen sie das nicht. Ne? Da würden die einfach die kleinen Kinder sagen, nichts mache ich nicht. Ne? Also ich gebe überhaupt nichts und ich sage auch nicht Hallo und ich mache auch nicht das.
Kenn ich.
So, das ist eigentlich ein Gespür, wenn wir gesund aufwachsen, haben wir so ein Gespür selber für Nähe, Distanz. Was, ne? Und einige haben, wir brauchen mehr persönliche Distanz, andere nicht, ne? Also im Sinne von Raum um den Körper rum, also wie begrüße ich und so weiter, wie ist das auch kulturell. Und eigentlich hat das dann jeder Trainer und Trainerin auch. Die wissen haargenau. Aber wenn es dann darum geht, genau wie wir sagen, gerade in solchen sozialen Prozessen, also Anerkennung und Zugehörigkeit ist das Wichtigste. Und wenn wir als Trainer und Trainerinnen, bevor wir denn diesen Job übernehmen, das aber lernen im Sport, dass ständig über die Grenzen gegangen wird und dass ich nackt gewogen werde oder mit wenig und dass es immer so einen Druck gibt und dass das so eine Leistung und so eine Bewertung und dass ich finde es beim Touren, ich finde das immer wieder wie spannend, auch wie Kim Bui das super beschreibt, die haben so eine Vereinbarung mit dem Publikum, ne? Wir müssen irgendwie alles zeigen, Überwindung von physikalischen Grenzen und mit Grazie, Eleganz und alles ist locker leicht und wir lächeln immer und alles ist, und darunter der Preis ist dann dafür, aber Verzicht, Schmerz, Erniedrigung und so weiter, was man schreibt, so, ne? Und das ist nicht im Gleichgewicht und damit kann ich nicht gute Leistungen bringen und damit fühle ich mich nicht wohl. Und das perfide daran ist, dass auch die Fälle, die jetzt gerade in den Medien sind, die hochgekommen sind, wo es auch um psychische, aber auch um sexualisierte Gewalt geht, die Trainer und Trainerinnen hatten ja Erfolg. Das ist, macht es so schwierig zu sagen, naja, wenn die Athletinnen das irgendwie trotzdem ihre Leistung gebracht haben, dann ist es ja auch nicht schlecht, wenn man den auch mal ein bisschen anschreit und erniedrigt, isoliert und irgendwie sagt, bitte nicht mehr lachen und bitte nicht mehr das machen. So, aber das ist nur von kurzer Dauer. So, also die wie sich bei uns gemeldet haben oder die sich überhaupt melden, die zerbrechen. Und das haben wir viele und ich habe viele Gespräche dazu. Und das geht nicht. Ich kann nicht was machen, was vielleicht für den Moment, wo sie das dann einfach so über sich ergehen lassen und so funktionieren. Und danach brechen sie zusammen und sind für den Rest des Lebens haben eine Traumatisierung und müssen mit arbeiten und leben und Therapie machen und sich immer wieder einordnen, dass sie nicht keine schlechten Menschen sind. Und das ist zu viel, ne? So, dann sage ich irgendwie, stopp, das geht nicht, ne? Und das müssen wir wirklich mal ehrlich auf den Tisch bringen. Was wollen wir eigentlich für einen Sport in Deutschland? Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Frage. Und die Trainer und Trainerinnen schneiden gerade nicht gut ab, weil sie sind eigentlich das Herzstück, haben aber selber auch eine sehr ungünstige Position, weil sie natürlich angestellt sind. Sie haben keine festen Verträge oft, ne? Also, ich finde, der Fußballsport macht es vor, und das finde ich auch nicht gut, irgendwie dreimal verloren, rausgekickt als Trainer. Kann es natürlich nicht sein. Also, ne, niemand kann jederzeit, jeden Tag die gleichen Leistungen bringen. Das weiß eigentlich jede Person, das weiß auch jeder Funktionär. Auf der anderen Seite müssen dann immer die Medaillen her, auf Teufel komm raus, weil sonst bleibe ich nicht oder nicht. Das ist ja auch ein Stück Existenz eines Trainers, einer Trainerin.
In
diese Richtung gehen wir. Es muss eine Wandlung her. Also müssen alle irgendwie an den Tisch und es muss irgendwie auch mal gesagt werden, weil es gibt ja durchaus Trainer und Trainerinnen, die schaffen das anders. Die haben eben ihre Haltung nochmal, setzen sie sich durch und sagen, pass auf, lieber Verband. Entweder mache ich das so oder nicht, dann bin ich raus. Ne? So, dass sie sich einfach die Macht auch wiederholen oder die Kontrolle und zu sagen, ich möchte so arbeiten, weil das ist mein Menschenbild. Aber viele haben das anders erlebt und denken, naja, so hab ich das kennengelernt, so gebe ich das weiter. Und diese Reflexion, und da müssen wir in die Trainer und Trainerin Ausbildung, Fortbildung rein, da muss einfach Zeit für genommen werden. So, was gibt es eigentlich, was ist eigentlich meine Haltung dazu? Also das sind so ganz viele Punkte, die diskutiert werden müssen, die gesprochen werden müssen, ehrlich auf den Tisch müssen. Ne? Also wer bin ich denn als Mensch oder auch als Trainer? Ne? Also auch eine Identitätskrise, aber auch zu sagen, wie führe ich denn mich? Wie führe ich dann? Und dann kann ich gucken, wie führe ich Sportlerinnen, Sportlerinnen? Was brauche ich dazu? Und ich, so eine ein Trainer und eine Trainerin hat viele Aufgaben. Also nicht nur die fachpraktische und die methodische oder beziehungsweise trainingswissenschaftliche und so weiter, sondern es geht einfach auch psychologisch ganz viel. Und das ist genau das, was wir haben. Und sich auch nach außen darzustellen, aber auch nach, ne, also zu den Playern im Verband zu spielen, aber auch wieder zurück zu den Eltern und das ganze Umfeld. Aber einfach ganz wichtig, das Herzstück mit den Sportlern und Sportlerinnen. Wie gehe ich eigentlich mit denen um? Ne? Und wo sind meine Grenzen? Auch das mal ehrlich auf den Tisch legen zu dürfen als Trainer und Trainerin. Ah, das ist mir zu nah. Das möchte ich auch nicht. Ich brauche hier Unterstützung. Bitte, lieber Verband. Hier brauche ich externe Unterstützung, dass ich auch eine Begleitung kriege. Und das ist viel zu wenig, auch da eine Supervision zu kriegen. Ja. Genau, also Sie als Lehrer, vielleicht noch eine letzte Ergänzung, und Lehrerin, also wir kennen das immer wieder, wir haben dann die Ausbildung, zweites Staatsexamen, dann gehen wir in die Schule, dann haben wir alle Prüfungen bestanden, dann sind wir vielleicht auch noch mal einmal mit einer Prüfung verbeamtet und dann werden wir nie wieder noch mal kriegen wir eine Rückmeldung zu unserer Art und Weise zu unterrichten.
Ja.
Ich finde, das ist, im Qualitätsmanagement geht das gar nicht. Also ich finde das eher eine Wertschätzung auch noch mal.
Na klar.
Da hat sich was eingeschlichen, das habe ich gar nicht mehr im Blick. Ich denke immer, ich mache das ganz toll, aber ach stimmt, das ist ein guter Hinweis. Ne? Sich einfach da nochmal selbstkritisch, kann man auch in Teams, in Buddy-Teams machen. Du guckst mal bei mir, ich guck bei dir und guck mal, was da auffällt. einfach um das besser zu machen, um das irgendwie sicherer zu machen und nicht irgendwie zu sagen, du bist jetzt schlecht. Also diese Fehlerkultur in Deutschland, da können wir auch nochmal drüber reden.
Das ja, genau, aber es ist auch mein Ansatz. Es geht eigentlich um Beziehungsarbeit und auch das Aufsetzen von Grenzen und von Nähe. Na, wie gehe ich damit um als Trainerin oder als Trainer? Letztendlich bin ich Pädagoge, auch als Trainer. Und das ist in meinen Augen auch zu wenig in der Beschreibung, was es ausmacht, ne, Trainerin zu sein. Mhm. Und die Arbeit mit Menschen. Ich arbeite nicht mit Maschinen. Ne, das ist so, das ist, glaube ich, das auch so ein wichtiges Fazit. Was sind eigentlich dann die Folgen, mit denen die sich an dich gewendet haben, die Fallbeispiele, die du hast, mit den Grenzüberschreitungen, wenn es wirklich auch um den Körper geht? Kippen die komplett aus dem Sport raus? Haben die damit nie wieder was zu tun? Oder gibt es da ganz unterschiedliche Folgen?
Es gibt eine Vielzahl von Folgen und wir haben jetzt nochmal geguckt, auch nochmal neben sexualisierter Gewalt, das haben wir weitgehend erforscht, auch die Auswirkungen davon. In der psychischen Gewalt und körperlichen Gewalt haben wir die Auswirkungen im Sport noch nicht so erforscht. Es gibt dazu Forschungslagen, aber außerhalb des Sports, aber wir sind da dran, jetzt auch nochmal das wieder in den Blick zu nehmen. Das haben eigentlich auch psychische Gewalt, körperliche Gewalt, das, weil wir reden ja vom großen Feld interpersonale Gewalt, weil wir feststellen, dass sexualisierte Gewalt nicht isoliert auftritt, sondern immer in Kombination mit psychischer und oder körperlicher Gewalt. Und da können wir aber sagen, dass das oft deckungsgleiche Auswirkungen sind. Also ich bin erstaunt gewesen, das haben wir selber nochmal ein Learning gehabt, jetzt auch durch die Fälle von psychischer Gewalt, die irgendwie jetzt in den Medien da aufgekommen sind, wie doch die Auswirkungen, also schablonenmäßig fast identisch sind, auch mit sexualisierter Gewalt. Und das ist ganz stark immer dieses geringe Selbstwertgefühl, dieses ich bin irgendwie schuld daran, ich muss das aushalten, das gehört dazu, aber Depressionen auch, bis hin auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Also viele kommen nicht klar, kriegen das nicht irgendwie gewechselt und brauchen einfach da auch eine therapeutische Unterstützung, sich auch wieder einzuordnen. Das muss jetzt, ich rede jetzt nicht immer um 500 Stunden Therapie, auch das haben wir natürlich. Und das ist gebraucht und dann ist es auch noch länger gebraucht. Also ich finde auch da, kleiner Exkurs, dass die Krankenkassen das einfach nach so und so vielen Stunden einfach sagen, jetzt braucht es nicht mehr, gehen die Selbsthilfegruppe einfach fahrlässig. Es geht nicht. Manche Traumatisierungen sind so schwer, dass sie einfach eine lebenslange Unterstützung brauchen und da muss man etwas gewähren, sonst kosten sie irgendwann noch mehr, weil wenn sie dann in die Kliniken müssen, das ist dann auch nochmal teurer. Aber da nochmal ein Umdenken erforderlich machen, aber da ist es nochmal ganz stark auch so bis hin zu Suizidgedanken, auch bei psychischer Gewalt, und das muss man sich einfach überlegen, oder diese Flashbacks, was viele Betroffene auch im Bereich sexualisierter Gewalt beschreiben, einfach zu sagen, bestimmte Erinnerungen, sei es ein Schlüssel wird umgedreht im Schloss, weil die Tür abgeschlossen wird, sei es irgendwie, ne, und das ist dann auf einem anderen Setting oder irgendwie eine bestimmte Bewegung oder bestimmtes Ansehen von Sachen oder bestimmtes Würgen oder ich sehe Blut oder ich sehe, ne, das und das, andere Körperflüssigkeiten, dass es zu Flashbacks kommt und das dann eben sofort wieder das ins Gehirn einschießt und in das Gefühl einschießt und diese Lähmung und da sofort wieder in diese traumatisierten Situationen versetzt werden. Wir sprechen von Retraumatisierung ständig. Und wenn Sie in therapeutischer Unterstützung sind und guter, dann lernen Sie, das schneller zu erkennen und versuchen, mit Methoden da auch schneller wieder rauszukommen. Aber es ist immer ein hartes Stück Arbeit. Und all diese Auswirkungen auch, ne? Und selbst wenn es nicht nur die Betroffenen sind, sondern auch das Umfeld, auch da haben wir Rückmeldungen gekriegt vom Umfeld, dass sie sagen, ich möchte mit der Thematik und mit dieser Person, die das ausübt, nichts mehr zu tun haben. Weil das stresst mich selber so stark und ich bin noch nicht mal selber richtig betroffen, aber ich habe das alles mitgekriegt und das kann ich auch nicht aushalten. Also auch da nochmal zu gucken, und diese Auswirkungen sind schon erheblich, und ich habe den Auftrag von vielen Betroffenen gekriegt, Gitta, wenn du dazu gefragt wirst, sagst du, das ist lebenslänglich, gerade bei sexualisierter Gewalt. Das ist nicht nur mit Therapie zu Ende, sondern wir lernen, damit umzugehen und damit weiterzuleben, und dann, das ist sehr stark, wie sie weiterleben, und das einfach nochmal anders zu sehen, anders zu würdigen, aber trotzdem zu sagen, ja, das bleibt, das ist ein Teil von mir und ich muss lernen, damit umzugehen, und das kostet ganz viel Kraft meines Lebens, die ich gerne für was anderes verwenden würde.
Gitta, das fasst zusammen, welche Verantwortung Trainerinnen und Trainer, so wie ich einer bin, tragen im Umgang mit den jungen Menschen, mit den erwachsenen Menschen, was wir anrichten können und was wir besser machen können, damit sowas nicht passiert und eher glückliche Sportler bekommen, die damit auch super Leistungen erbringen können, in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses sehr wichtige Thema. Wir werden in den Shownotes vermerken, wo können sich Betroffene auch hinwenden, wo gibt es Unterstützung. Und ich glaube, dieses Thema ist mit all seinen Facetten, egal ob über Körper sprechen oder was darüber hinausgeht, über interpersonale Gewalt. Das wird sicherlich auch nochmal Thema hier im Podcast. Danke.
Wunderbar. Darf ich noch ein Abschlussstatement?
Na klar. Das
nochmal rausbieren. Also zum einen nochmal ein Appell an die Trainer und Trainerinnen, die eigentlich bei unseren Studien immer nicht so gut wegkommen, weil es ist einfach in der Masse, in den absoluten Zahlen, auch die meisten, die einfach mit Athleten, Athletinnen oder Sportler und Sportlerinnen arbeiten. Ne, weil ich glaube auch nicht, dass alle schlecht sind oder so eine Haltung oder das irgendwie auch nicht böse meinen, aber für die, die da unsicher sind und sich irgendwie Unterstützung holen wollen, ihr seid nicht alleine und holt euch da auch Unterstützung, fordert das selber als Trainer und Trainerin ein für eine gute Art und Weise und nicht, dass ihr in so eine, ich sag jetzt mal, Opferrolle reinkommen, sondern irgendwie auch zu gucken, okay, wie kann ich das anpacken? Es gibt von der Sporthochschule in Kooperation mit anderen einfach ein Projekt starke Trainerinnen auch. Also es gibt immer wieder mehr dazu. Und das ist eine Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Leistungssport, Momentum und auch Initiative Psychische Gesundheit im Leistungssport und auch der Trainerakademie des Sports. Und das ist eine ganz spannende Reihe. Da kann man auf der Sporthochschulseite oder auch da mal gucken. Starke Trainerinnen heißt das. Und da geht es nämlich genau nochmal, sich zu überlegen, okay, wer bin ich eigentlich als Mensch? Wie führe ich in einem Sportler und Sportlerin? Wie gehe ich mit Angst um, meiner eigenen Angst? Oder ne? Wie sieht die psychische Gesundheit von Athleten, Athletinnen aus oder Trainerinnen auch? Ne? Und das ist beidseitig. Und wenn wir über Nähe-Distanz reden bei Trainer und Trainerinnen und Athleten, Athletinnen, reden wir über beidseitige. Ne? Wann ist auch mir das zu viel als Trainerin. Ich bin selber auch Trainerin, ich bin Fußballtrainerin, ich bin nicht aktiv, aber ne, Lizenzen erworben. Aber auch andererseits von Athleten, Athletin-Seite. Das ist der Körper, aber es ist auch der persönliche Raum. Also, ne, oder beziehungsweise auch zur Kontrolle, kontrolliere ich über WhatsApp, wo bist du gerade? Ne? Das ist auch zu nah. Also wir reden über Nähe, Distanz aus vielen Facetten. Das finde ich nochmal wichtig. Und letzter Appell an die Sportorganisation, an die Verantwortlichen des deutschen Sports. Und wir geben gerne unser Know-how rein. Was wollen wir für einen Sport? Gerade im Hinblick jetzt auch nochmal Bewerbung Olympische Spiele. Es kommt so viel hoch und es wird noch mehr hochkommen. Und wir müssen uns klar positionieren zu sagen, was wollen wir für einen Sport? Ist der Menschenrechtswidrig oder ist der menschenrechtsfördernd? Und da müssen wir, diese Debatten müssen dringend geführt werden. Da gebe ich einen Appell nochmal rein. Von
meiner Seite. Auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank. Dir hat diese Folge gefallen? Dann erzähl doch anderen davon. Über deine Social-Media-Kanäle und verlink die Pausenansprache dabei. Oder sag über WhatsApp oder einen Messenger Bescheid. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert werden wir durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald.